Ja, liebe Geschwister, der Sommer steht vor der Tür. Er hat schon mal den Kopf reingestreckt, aber nicht lange und er wird definitiv kommen. Und ja, mich hat es erinnert oder in der Vorbereitung der Predigt einfach an ein Erlebnis, dass ich einmal einen schönen Sommertag hatte. Es war eigentlich nicht wirklich Spektakuläres und doch hat sich's in meine Erinnerung eingebrannt. Es war einem schönen Tag am See. Und an dem See gibt es so Feuerstellen, oder? Und dann genießt man den Sommer, man grilliert, man macht ein Feuer. Und so hatte ich ein schönes Feuer gemacht in einer Feuerschale, schön eingeheizt, Wurst. Und wir waren eine Gruppe dort, wir haben gegrillt, wir haben den Sommer genossen in der Jugendzeit. Und ja, am Ende war unsere Wurst gegrillt, die Glut immer noch groß und heiß. Und da ist jemand gekommen, er hat seine Grillware ausgepackt, draufgelegt, er hat nicht gefragt, hat sich auch nicht bedankt, nicht mal ein Wort mit uns gewechselt. Er hat es einfach für selbstverständlich genommen, dass da eine Glut ist, die er einfach nutzen kann, die er verwenden kann für sein, ja, zu seinem Wohl. Und ja, natürlich, das ist nichts Großes und doch hat es mich enttäuscht. Das wäre doch einfach anständig gewesen, kurz zu fragen, nichts Großes. Und ja, wenigstens Danke sagen, es wäre doch angebracht und freundlich gewesen. Nun, ich habe das einfach dann auch genommen für mich und auch mal selber nachgedacht und mir überlegt, hey, so ein wunderschöner Sommertag, die Sonne scheint. Und ich nehme das ja auch so oft als selbstverständlich. Ich bin so oft nicht dankbar für alles Gute, was der Herr mir tut. Und ich mache so etwas Kleines und erwarte schon, dass man sich bei mir bedankt. Und ja, und es hat mich irgendwo nachdenklich gestimmt und mir einfach auch gezeigt, ja, ich habe Grund, dem Herrn zu danken. Er gibt das Leben, er gibt die Sonne mit ihrem Licht, er gibt so viel Gutes, ja, dass ich überhaupt leben darf. Dass es überhaupt Licht gibt. Es ist einfach ein großes Geschenk. Und ja, ich darf leben, ich darf die Sonne genießen. Und über das hinaus darf ich Gott, den Schöpfer, kennen. Er hat mir das Evangelium offenbart, hat mir Licht gegeben in mein Leben hinein. Und so bin ich an diesem Sommertag einfach dankbar geworden für das, dass ich Gott kennen darf, der Geber aller guten Gaben. Und dann habe ich ein bisschen herumgeblickt und die Menschen auch gesehen, wie sie an diesem Sommertag all das genießen, alle Sonne, alles Gute. Und keiner von ihnen oder wenige von ihnen denken nur einen Augenblick daran, dass sie das alles von Gott empfangen, der alles gerne so Gutes, gerne so viel Gutes gibt. Von ihm kommt das Leben, von ihm kommt das Licht. Und wir als Kinder Gottes dürfen wissen, vom Herrn kommt nicht nur das Leben, sondern das ewige Leben, das vollkommene Licht. Und durch ihn und mit ihm haben wir überfließende Gnade. In ihm wird uns das alles zuteil, denn er selber, er ist Gnade, er ist das Licht, er ist das Leben, das ewige Leben. Und so lasst uns Johannes 1, die Verse 1 bis 18 lesen, wo wir davon auch vernehmen, wie der Herr, eben der Geber, von Leben, Licht und Gnade ist. Es wird heute in der Predigt speziell um die Verse 4, 5 und dann Vers 16 gehen. Und zu Beginn lesen wir aber die Verse 1 bis 18, der Prolog, die Einleitung des Johannesevangeliums. Wir lesen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Lass uns kurz zurückblicken über die letzten beiden Predigten. Ich habe den Prolog mit einem Steinwurf verglichen. Also wenn wir an einem ruhigen oder einen See oder einen Teich, der ganz ruhiges Wasser hat und dort einen Stein hineinwerfen, dann gibt es schöne kreisrunde Wellen, die sich von innen nach außen ausbreiten. Odeli hat diese Woche Stein in den See geworfen, der Vater hat über die kreisrunden Wellen dann nachgedacht und ja, es hat mich dann wieder an den Prolog erinnert, weil dieses Bild passt wunderbar. Ein Zentrum und von dem aus gehen die Wellen. Im Prolog ist es halt wie umgekehrt. Es sind kreisrunde Gedanken, die von außen nach innen gehen. Also die entgegengesetzte Richtung, wie man einen Stein ins Wasser wirft und es geht nach außen. Es ist wie von außen nach innen. So ist der Gedankengang irgendwo aufgebaut im Prolog. Und zwar ist der äußerste und größte, dieser erste Ring, der Johannes beschreibt, das ist die Tatsache, dass Gott ewig und unergründlich ist, dass Gott oder das Wort Gott war im Anfang und dass Gott, dieses Wort war ewig Gott, aber es war nicht nur ewig Gott, sondern es war ewig bei Gott und dieses Wort, das dann Mensch wird, es wird uns auch offenbart dann im Vers 18, dass dieses Wort der Sohn ist. Der Sohn, der aus dem Schoß des Vaters gekommen ist und der den Vater letztendlich und vollkommen offenbart hat. Christus konnte den Vater vollkommen offenbaren, weil er selber Gott ist. Er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist wie der äußerste Ring in den Versen 1 bis 2, das Wort bei Gott, Gott, und dann im Vers 18, das Wort, das ewig bei Gott war, der Sohn. Das ist der äußerste Ring. Jesus Christus ist Gott, der Sohn. Und dann der Ring 2, einen Schritt nach innen, Vers 3, durch dieses Wort ist alles geworden. Alles hat seinen Anfang durch diesen ewigen Gott. Er hat die Zeit geschaffen, er hat das Universum mit dem Hauch seines Mundes ins Leben gerufen. Und er ist nicht nur der Urheber von Zeit und Raum, von der Schöpfung, sondern er ist auch der Urheber des Heils. Das ist dann Vers 17, wo wir lesen, das Gesetz ist von Gott durch Mose uns gegeben worden, aber das volle Evangelium, es ist durch Jesus Christus offenbar gemacht worden. Gnade und Wahrheit, wie wir in Vers 17 lesen. Das ist wieder der zweite Ring und heute der dritte Ring, wo sich Johannes so langsam nach innen bewegt. Aber bevor wir zu diesem dritten Ring kommen, wollen wir uns nochmal überlegen, was dann im Zentrum im Zentrum steht. Und im Zentrum steht Vers 12, wo es heißt, dass wir das Vorrecht, das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu sein. Und es ist so wunderschön und so unfassbar, dass dieser ewige, vollkommene, allmächtige Gott, er bewegt sich auf den Menschen zu. Er sorgt dafür, dass wir Kinder Gottes werden dürfen, dieser ewige, unfassbare, er wird selber Mensch. Er kommt zu uns, damit wir seine Kinder werden dürfen. Das ist ein gewaltiges Vorrecht, ein unfassbares Glück. Und es gibt eigentlich keine angemessenen Worte, das auszudrücken. Wir dürfen über diese Gnade heute auch wieder staunen, die uns in Christus zuteil wird. Unser Herr ist nicht ein ferner, ewiger Gott. Das ist er natürlich, ein ewiger, unfassbarer Gott. Aber er ist auch ein naher Gott. Er ist zu dem Menschen gekommen. Er hat sich dem Menschen genaht. Und wir empfangen auch täglich von ihm Leben, Licht und Gnade. Und das ist eigentlich der dritte Ring. Christus ist Leben und Licht sowie Gnade. Und dieser dritte Ring, er zeigt uns eigentlich, nachdem Johannes jetzt Gott vorgestellt hat in seinem Wesen, oder so bewegt er sich zum Menschen zu und er zeigt jetzt, wie dieser große Gott mit dem Menschen einfach ganz grundsätzlich in Beziehung steht. Wir können hier wirklich diese Bewegung von Gott zum Menschen hin erkennen. Und ich denke, diese Bewegung von Gott zum Menschen, das zeichnet das ganze Johannesevangelium aus. Und das zeichnet auch die ganze Schrift aus, wie Gott zum Menschen naht. Und lass uns jetzt nochmal die Verse 4, 5 und 16 lesen, wo es heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dann Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das sind herrliche Verse und es soll heute darum gehen, dass wer Christus für uns ist, er ist uns gegeben als Leben. Als Leben, Vers 4 lesen wir das, in ihm war das Leben und er ist uns auch gegeben als Licht. In ihm war das Leben und das Licht der Menschen und das Licht leuchtet. Christus ist das Licht und er ist auch, Vers 16, nicht nur Leben, Licht, sondern er ist überfließende Gnade. In ihm haben wir Gnade um Gnade empfangen. Genau, wenn wir beginnen mit dem ersten Punkt, also das Leben, Christus ist das Leben, dann, wir lesen diesen Vers in ihm, das heißt in Christus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und da stellt sich auch die Frage, von welchem Zeitpunkt redet hier der Johannes? Wir lesen hier, es war. Christus war das Leben und er war das Licht der Menschen. Und wenn wir das so lesen, können wir zwangsläufig, oder denken wir zurück an den Garten Eden, wo das der Fall war, wo Adam und Eva ungetrübte Gemeinschaft hatten mit dem dreieinigen Gott. Dort, wo Christus täglich Freude und Wonne hatte an den Menschenkindern und umgekehrt, wo die Freude des Menschen war, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Kein Schatten von Sünde, kein bitterer Tropfen in der Gemeinschaft. Alles war offen, alles war rein und alles war lieblich. Das war dies der Ursprungszustand, in dem der Mensch geschaffen wurde. Nachdem Gott Erde zu einem Klumpen geformt hat, hat er in diesen Klumpen sein Leben hineingeblasen, den Odem des Lebens. Und so ist der Mensch eine lebendige Seele geworden. Genesis oder in 1. Mose heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau. Und damit ist der Mensch von seinem Wesen her ein komplett anderes Wesen, ein anderes Geschöpf als alles andere unter der Sonne. Er ist kein Tier, er ist Mensch. Im Bilde Gottes geschaffen. Er steckt seine Nase nicht in den Dreck wie ein Hund. Nein, von seiner Identität her blickt er hinauf zum Himmel und er fragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer bin ich? Und diese Frage von wer bin ich, die können wir nur in der Tatsache beantworten, der Realität verstehen, dass Gott unser Schöpfer ist. Wir haben unsere Identität als Menschen von ihm bekommen. Wir sind auf Beziehung zu Gott hin geschaffen. Und wir sollten in unserer Ursprungs- oder am Anfang der Gedanke Gottes ist, dass wir als geschaffene Wesen seinen Charakter, sein Wesen auf dieser Erde widerspiegeln als Krone der Schöpfung. Und als solches hat auch Gott Mann und Frau geschaffen. Denn Gott wollte nicht alleine, dass wir in einer wunderbaren Beziehung mit ihm sind, das absolut zuerst und zentral, aber er wollte auch, dass wir sein Wesen in den Beziehungen zueinander, von Mensch zu Mensch, auf Augenhöhe, horizontal, wie man das auch immer wieder gerne nennt, darin sollte der Mensch Gott verherrlichen und Gottes Wesen zeigen, wie so ein Denkmal sozusagen, das dasteht und auf Gott hinweist. Und damals war es so, dass alles, was der Mensch war und alles, was er tat, es hatte seine Quelle in Gott. Und damit war sein Glück vollkommen. Damals in Eden floss das Leben von Gott über den Menschen hinaus in die Schöpfung. Und es war geprägt von Harmonie, von Vollkommenheit. Der Mensch, er hörte auf Gott, auf sein Wort. Er gehorchte ihm in Liebe. Und er wandelte in seinen Wegen. Das war der Zustand. Er erfreute sich an seinem Leben, das er von Gott, mit Gott geschenkt bekommen hatte. Und in diesem Leben hatte er auch Licht. Er erkannte Gott. Er hatte Beziehung mit ihm. Und in diesem Licht konnte er alles verstehen, sich selber, die Umwelt und vor allem, er konnte Gott erkennen. Aber mit diesem Zustand am Anfang hatte er auch Verantwortung. Gott hat den Menschen in diesen Garten gegeben und hatte auch zwei Bäume hingestellt. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und an dem Tag, wo der Mensch denken würde, dass er Erkenntnis, dass er Licht von außerhalb den Geboten Gottes bekommen würde, da würde er in Finsternis fallen. An dem Tag, wo er denkt, Licht ist zu finden außerhalb von Gott, da würde er fallen und auch sein Leben verlieren. Und der Mensch hatte die Wahl, ewiges Leben mit Gott oder eine falsche Erkenntnis, eine Lüge von Satan zu glauben. Und indem er das Licht an einem anderen Ort suchen würde, würde er sterben. Und der Mensch wählte diesen Weg. Er wollte die Erkenntnis ohne Gott. Er wollte selber Gott sein. Er vertraute auf eine Lüge, auf eine Illusion. Und indem der Mensch das Licht außerhalb von Gott suchte, verlor er alles. Er verlor sein Leben, er verlor seine Beziehung zu Gott. Und er stürzte in tiefe Finsternis. Es war die Katastrophe der Menschheit. Das Elendste, was geschehen konnte, geschah. Der Mensch missachtete das klare Gebot seines Schöpfers, das für ihn zum Leben gegeben war. Er hätte den Baum des Lebens wählen können, aber er hatte sich gegen Gottes Wort, gegen seine Gebote gestellt. Und das erklärt auch diesen großen Bruch zwischen Vers 4 im Johannesevangelium. Das Leben war das Licht der Menschen. Also es war. Und dann Vers 5, das ist in Gegenwartsform und das Licht leuchtet in der Finsternis. Wir verstehen aufgrund des Sündenfalls diese Finsternis als das Resultat des Menschen, das sich gegen Gott auflehnt und nicht nur Erkenntnis von Gut und Böse bekommt, sondern in dieser Finsternis gefangen wird. Von dort her kommt die Finsternis, das wir in Vers 5 lesen. Und nun, hat sich Gott denn verändert? Nein, es ist nur der Mensch, der sich verändert hat. Der Mensch verlor alles, seine Beziehung zu Gott und alles, was ihn ausmachte. Und seit diesem Moment stürzt oder strebt jeder Mensch von seiner Natur her Richtung Tod, zu seinem körperlichen Tod, der kommt bei Zeiten, aber auch hin, also seit diesem Moment ist jeder Mensch auch unter der Sünde, das heißt von Gott getrennt, im geistlichen Tod. Er starb sofort, seine Beziehung zu Gott brach sofort. Und so ist der Mensch auch heute. Er steht unter dem ewigen Gericht von Gott, dem gerechten Zorn Gottes. Aber egal wie geknechtet und entstellt der Mensch unter der Sünde ist, er ist immer noch im Bilde Gottes geschaffen. Er hat ein Gewissen, das ihn belehrt über Gut und Böse. Und tiefst im Innern weiß jeder Mensch, dass er sein Leben von Gott bekommen hat. Denn seine Existenz ist ein Wunder und seine Existenz ist ein Geschenk Gottes. Jeder Mensch weiß das, denn Gott, so sagt uns die Schrift, hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. Und jeder Mensch, der noch atmet, der denken kann, er weiß um einen Gott. Solange er biologisches Leben hat und Gott ihm dieses biologische Leben schenkt, hat er tief in seinem Innern ein Bewusstsein über Gott. Und Paulus, damals auf dem Areopag, zitiert er, also dort, wo er in Athen das Evangelium verkündet hat, da zitiert er einen griechischen Philosophen und der sagt, dieser alte Grieche sagt, in ihm, das heißt in Gott, leben und weben und sind wir. Also Paulus zitiert einen Philosophen mit einem Satz, wo wir spüren, dieses Gottesbewusstsein ist da, auch bei den Griechen, es war da. In ihm leben und weben und sind wir. Das heißt, hey, ein Mensch bekennt, ohne Gott leben wir nicht, ohne Gott können wir nichts tun, wir sind abhängig von ihm. Das ist dieses zerschüttete Bewusstsein von Gott, das jeder Mensch hat. Und das hat er, weil er eben im Bilde Gottes geschaffen ist. Und weil er auch das im Bilde Gottes geschaffen ist, hat er Verantwortung. Und er ist es Gott schuldig, ihn anzubeten, denn Gott ist sein Schöpfer. Auch wenn der Mensch mit aller Kraft dagegen ankämpft und versucht, dieses Bewusstsein auf die Seite zu drücken, dagegen anzukämpfen, er kann die Wahrheit nicht leugnen, dass er das Leben von Gott bekommen hat. Und gerade mit diesem Ankämpfen gegen dieses Bewusstsein, Ankämpfen gegen Gott, zeigt der Mensch, wie gefallen er ist, wie er unter der Sünde, von der Sünde beherrscht ist und wie er geprägt ist und von innen heraus gegen Gott rebelliert. Und gerade darin ist jeder Mensch vor Gott schuldig. Denn gerade darin besteht die Finsternis, dass der Mensch nicht nur in der Finsternis gefangen ist, sondern dass er diese Finsternis auch liebt. Vers 9, später heißt es im Johannes-Evangelium, dass die Menschen das Licht mehr lieben als die Finsternis. Die Finsternis mehr lieben, Entschuldigung, als die Finsternis. Aber Vers 9 heißt es auch, dass das Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Dieses Grundbewusstsein, dass es einen Schöpfer gibt und dass der Mensch berufen und seine Bestimmung nur dann erfüllt, wenn er Gott anbetet und ihm Ehre, Dank erweist. Das ist das, was den Menschen im Bilde Gottes auszeichnet. Er weiß darum. Und wenn wir darüber nachdenken, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dass er aber in Finsternis gefangen ist, dann lasst uns doch einfach daran denken, jeder Mensch jeder Mensch, egal wie er nach außen erscheint, er braucht das Evangelium. Und jeder Mensch, egal wie entstellt er ist im Bilde Gottes geschaffen. Und auch wenn er das mit jeder Faser seines Körpers leugnen will und dagegen ankämpft und rebelliert, Gott hat ihn geschaffen und solange er lebt, hat er Raum zur Buße. Damals im Garten Eden hat Gott den Menschen gerufen, Adam, Adam, wo bist du? Und dieser Ruf, er geht auch heute hinaus. Er schallt über die ganzen Jahrtausende. Gottes Geschichte mit dem Menschen ist, Adam, wo bist du? Gott ruft den Menschen und er ruft ihn auch heute noch. Denn ohne Versöhnung und ohne Vergebung hat der Mensch weder echtes Licht noch wahres Leben. Und solange Christus das Leben eines Menschen erhält auf dieser Erde, hat er Raum zur Buße. Und dafür ist ja der Herr in die Welt gekommen, um Menschen ins Licht zu stellen, um Buße zu ermöglichen. Denn Christus, er ist nicht nur das Leben des Menschen, sondern er ist auch das Licht. Christus, das Licht. Das ist der zweite Teil der Predigt. Christus, das Licht. Ich denke, da können wir das ganze Johannesevangelium wirklich daran einordnen, eingliedern. Ich nutze diese Gelegenheit, jetzt wirklich mal einen Überblick zu geben über das Johannesevangelium. Christus ist das Licht. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Im Prolog, also in der Einleitung, können wir sehen, wie Christus das Licht in die Welt kommt. Christus das Licht kommt in die Welt. Das ist eigentlich so, dass seine Menschwerdung wird in diesen ersten 18 Versen beschrieben, wie er kommt vom Vater als Mensch in die Welt gesandt. Im Prolog, das Licht kommt in die Welt. Und dann bis und mit, also ab Vers 19 von Kapitel 1 bis und mit Ende Kapitel 12 sehen wir, wie Christus sein Licht ausbreitet. Das Licht breitet sich aus. Wir sehen darin, wie Christus einen Blindgeborenen heilt. Er schenkt ihm das Augenlicht wieder und er zeigt mit diesem Zeichen, ich bin das Licht der Welt. Und er bezeugt das dann auch in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Also Christus ist gekommen, um einer Menschheit, die in Finsternis und Todesschatten gefangen ist, das Licht wieder zu offenbaren, das Licht wiederzugeben. Und zwar all denen, die ihn, das Licht, aufnehmen. All denen gibt er die Beziehung zu Gott zurück. Er vergibt ihnen die Schuld. Er schenkt ihnen Gottes Kindschaft, dieses große Vorrecht. Und das ist so herrlich, wenn du Christus aufnimmst, um Vergebung bittest, Buße tust, dich zu ihm wendest, dann wirst du sein Kind. Und du wirst in einen besseren Zustand zurückversetzt, als es Adam hatte. Adam konnte fallen, er konnte sein Heil verlieren, seinen Zustand. Aber als Kind Gottes bist du ewig und sicher in den Armen des Heilands. Du hast Leben und Licht auf Ewigkeit. All die, die von Neuem geboren sind und Kinder Gottes sind. Also das Licht will sich ausbreiten in den Herzen der Menschen. Das ist der zweite Teil vom Johannesevangelium, also dieser grobe bis und mit Kapitel 12. Und es schließt, also Christus oder Johannes besser gesagt, schließt diesen Abschnitt auch, oder fast zuletzt sagt Jesus nochmal von sich, Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, Johannes 12, 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Christus ist gekommen, um uns von der Finsternis ins Licht zurückzubringen. Und wir können sagen, zweiter Teil Johannes Evangelium, das Licht breitet sich aus in den Herzen der Menschen, die ihn aufnehmen. Und dann Kapitel 13 bis 17, diese Obersalsreden, können wir sagen, das Licht lehrt seine Kinder. Das Licht lehrt seine Kinder. Christus lehrt seine Jünger intim, in einem abgeschlossenen Rahmen. Und er lehrt sie über Gott den Vater. Er lehrt sie über sich selber und wie die Kinder Gottes, wie sie als Jünger mit dem Vater, mit Christus verbunden sind und auch durch den Geist diese volle Gemeinschaft dann bekräftigt wird. Also Kapitel 13 bis 17, die Obersalzreden, das Licht lehrt die Kinder. Und dann die Verse, oder Kapitel 18 bis 20, wo wir sehen, wie das Licht endgültig verworfen wird. Die Seinen, die Welt nahm ihn nicht auf. Ja, Christus geht in diesem Kapitel durch diese grauenvollen Stunden. Die Finsternis scheint äußerlich zu gewinnen. Christus geht in diese Stunde der Finsternis hinein. Und dann am Kreuz, wir wissen es, als er am Kreuz hängt, 3 Stunden Finsternis. Nicht 3 Minuten wie bei einer Sonnenfinsternis, sondern 3 Stunden hängt Christus dort am Kreuz in der Finsternis. Er, das Licht der Welt. Und es schien vielleicht von außen für manchen, dass die Finsternis jetzt überwiegt. Aber nein, das Licht kann nicht ausgelöscht werden. Christus, das Licht, es ist unüberwindbar. Mit dem, was dort geschah, war die Basis gelegt, dass wir aus der Herrschaft der Finsternis hineinversetzt werden konnten in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dass wir Kinder Gottes werden konnten. Und so ist diese vermeintliche Niederlage, es ist eigentlich der größte Sieg. Und dann ist Christus auferstanden. Das Licht hat den Tod besiegt. Ja, Kapitel 18 bis 20, das Licht wird endgültig verworfen. Und dann am Ende, oder das, der Schluss des Johannesevangeliums, da können wir eben sehen, wie das Licht aussendet. Das Licht sendet aus. Das ist so, kann man den Kapitel 21 oder letzte Teil, der sogenannte Epilog, der Schluss des Johannesevangeliums, das Licht sendet aus. Es ist das Kapitel, wo der Herr Jesus seine Jünger wiederherstellt. Wir denken daran, nach der Kreuzigung, für die Jünger schien alles verloren zu sein. Petrus, Johannes und Jakobus, was tun sie? Sie gehen zurück an den See, sie steigen wieder in das Fischerboot und sie tun das, was sie schon immer gemacht haben. Back to business, das Leben, als ob Christus nie da gewesen wäre. Petrus, Johannes und Jakobus, sie sind zurück beim Fischen. Aber es blieb nicht dort. Das Licht, der verstandene Herr, es erscheint ihnen dort am See. Sie werden wiederhergestellt. Petrus, der den Herrn verleugnet hat, der alle Hoffnung verloren hatte, er bekommt diesen Auftrag vom Herrn: Weide meine Schafe. Der Herr stellt wieder her. Er befähigt Petrus, der versagt hat, Zeuge des Lichts zu sein. Er und auch Johannes und alle anderen auch werden wiederhergestellt. Der Herr begegnet ihnen als das Licht, das nicht überwunden werden konnte. Und er vertraut ihnen das Licht an, diese Botschaft des Evangeliums. Und so können wir wirklich, ich denke, dieser Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung des ganzen Johannesevangeliums. Und dann im zweiten Teil von Vers 5 heißt es, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nun, was bedeutet das, dass die Finsternis das Licht nicht erfasst hat? Es gibt da grundsätzlich 2 Möglichkeiten, das zu verstehen. Entweder verstehen wir das so, dass das Licht nicht von der Finsternis ergriffen wurde, im Sinne, das Licht wurde nicht von der Finsternis überwältigt. Und das ist zweifelsohne wahr. Christus, das Licht, er konnte nicht überwunden werden, denn er ist Gott. Und von Gott lesen wir, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott kann nicht von der Finsternis überwunden werden. Also ja, es ist so, dass es wahr ist, dass das Licht nicht überwunden werden kann von der Finsternis. Aber ich denke, das ist nicht das, was Johannes hier sagen will. Denn wir können den Ausdruck, die Finsternis hat das Licht nicht erfasst, auch anders verstehen. Und ich denke, Johannes meint das. Und zwar, dass die Finsternis das Licht nicht aufgenommen hat. Die Finsternis hat das Licht letztendlich abgelehnt. Und ja, ich bin zur Überzeugung gelangt, dass Johannes dies meint, einfach aufgrund des Kontexts. Wir haben schon mal gehört, die Auslegeregel Nummer 1, Kontext, Kontext, Kontext und nochmal Kontext, viermal Kontext. Und hier die ersten beiden Kontexte haben mich überzeugt, dass Johannes meint, dass und sagen will, dass das Licht von der Finsternis nicht aufgenommen wurde, sondern letztendlich abgelehnt wurde. Die Verse 9 bis 11, die zeigen das eigentlich und betonen eigentlich auch das, dass das Licht, das in die Welt gekommen ist, nicht angenommen wurde von den Seinen. Die Seinen nahmen ihn, das Licht, nicht auf. Sein leibliches Volk, die Juden, aber auch die etablierte politische, also die Römer, die haben ihn ans Kreuz genagelt. Also die Seinen, sein Volk, aber auch die Menschheit als Geschöpfe Gottes, sie haben ihn verworfen. Also das ist der unmittelbare Kontext, der so auch weitergeht, also die Verse 9 bis 11 und aber auch Johannes 3, Vers 19, wo es heißt, dass eben das Licht gerade darin besteht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und so denke ich, dass Johannes hier sagen will, dass das Licht nicht aufgenommen wurde von der Finsternis. Wir können natürlich auch den Bibelkontext oder den Buchkontext auch noch heranziehen, aber die Tatsache, dass beide möglichen Auslegemöglichkeiten von das Licht oder die Finsternis hat das Licht nicht erfasst, möglich sind, wie soll ich sagen, da hilft uns der gesamtbiblische Kontext nicht weiter, weil beides ist wahr. Aber ich denke, der unmittelbare Kontext zeigt uns, dass Johannes davon redet, dass eben das Licht als Ganzes oder von der ganzen Menschheit nicht aufgenommen wurde. Und ja, das ist für uns sicher etwas, was wir einfach vor Augen haben müssen. Also das Evangelium wird nicht alle Menschen zur Buße führen. Die Masse wird ihn nicht erkennen. Das war damals so, ich denke, das ist auch in der Geschichte einfach so, die Masse erkennt Christus nicht. Aber gleichzeitig dürfen wir uns daran erinnern, es gibt immer und es gab immer und es wird immer Menschen geben, die Christus das Licht aufnehmen. Es gibt diese Menschen und ja, wir dürfen Hoffnung haben. Das Evangelium hat Kraft und wir wissen auch, wie das Licht zu Menschen kommt. Wie kommt das Licht zu Menschen? Es kommt zu Menschen im Evangelium, in der Predigt des Evangeliums. Und Jesus sagt selber seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Also Christus ist das Licht, aber das Licht von Christus kommt durch Menschen, die Christus kennen, zu weiteren Menschen. Wir sind da involviert. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir sind berufen, das Evangelium zu verkündigen, es auszuleben und das Böse mit Gutem zu überwinden. Ja, Christus, er ist das Licht des Lebens und wir sind seine Kinder. Wir sind Kinder des Lichts und als solche sind wir dazu berufen, auch zu wandeln, als Kinder des Lichts. Lass uns dazu Philipper 2 aufschlagen, Philipper 2, die Verse 14 bis 16, wo wir einfach erinnert werden, wie wir in der Tatsache, dass Christus unser Licht ist und dass wir Kinder des Lichts sind durch das Evangelium, wie wir leben sollen. Da heißt es, Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und wie? Indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Wenn ihr nur das mit aus der Predigt nimmt, wir sind Kinder des Lichts. Christus ist unser Herr. Und als Kinder Gottes haben wir ein enormes Privileg. Wir dürfen mit Christus verbunden sein und wir dürfen auch als Lichter in der Welt leben. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Ja, wir sollen leuchten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht und das können wir nur mit Gottes Hilfe in Abhängigkeit zu ihm, in der Kraft der Gnade, die uns in Christus geschenkt ist. Und damit zum letzten Punkt, es wird ein kurzer sein, letzter Punkt, Gnade. Christus ist Gnade. Er ist überfließende Gnade. In Christus haben wir überfließende Gnade. Ja, Christus, seine Person, er ist die Gnade selbst. Er ist Gnade für uns. Er ist für uns gegeben. Von ihm fließt die Gnade über. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das ist Vers 16. Das Wort hier, das für Fülle verwendet wird, ist das Wort, das man braucht, um darzustellen, dass etwas vollständig aufgefüllt und erfüllt ist. Ein Raum wird aufgefüllt, bis unter die Decke voll. Oder so wie David, sein Becher, wir lesen ihn oder wissen auch im Psalm 23, wie David betet und weiß von sich, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Mein Becher fließt über. Ja, in Christus hat uns der Herr dieses überfließende Leben, diese Gnade geschenkt. In Christus kommt Gottes Fülle zu uns und trifft auf unsere Leere. In Christus sind wir zur Fülle gebracht. Und wir brauchen uns auch nicht zu fürchten, dass da zu wenig Gnade für uns wäre, denn wir haben Gnade um Gnade empfangen, volle Gnade. Nun, auch hier gibt es manche, die meinen, dass Gnade um Gnade bedeutet, dass wir von Gnade zu Gnade so wie ein Voranschreiten. Und natürlich, die Gnade ist völlig, sie ist unergründlich. Du kannst nicht tief, den Boden der Gnade kannst du nicht ergründen. Es ist tief und unendlich. Aber hier Gnade um Gnade, hier wird das Wort Anti verwendet. Und das heißt so viel, wir haben Gnade, Anti, Gnade bekommen. Und Anti bedeutet eben gegen oder anstelle von, für. Und wenn es hier heißt Gnade gegen Gnade oder Gnade um Gnade, dann heißt es so viel, wir haben die Gnade bekommen, für Gnade, so wie man ein Stück Brot für 2 Franken kauft. Also ein Stück Brot kostet 2 Franken. Also das ist ein Austausch in dem Sinn. Also man gibt 2 Franken, man bekommt ein Stück Brot oder ein Laib Brot. Und hier ist es so schön, die Gnade, die wir bekommen haben von Gott, sie ist uns gegeben durch Gnade, also volle Gnade, freie Gnade. Wir können nichts geben. Gnade um Gnade. Die Tatsache, dass wir bei Gott in Gnaden stehen, ist begründet auf der Gnade Gottes. Gnade um Gnade. Wir können nichts geben. Es ist einfach freie, unverdiente Gnade. Und das ist, was Johannes hier sagen soll. Die Gnade Gottes ist absolut frei. Und diese freie Gnade ist es, hat es ermöglicht, dass wir als Kinder Gottes vor Gott versöhnt stehen. Denn was ist Gnade? Die Gnade ist das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Ja, meine lieben Geschwister, in Christus ist die Fülle der Gnade zu uns gekommen. Sie ist frei, sie ist ein Geschenk. Und wie das Paulus dann auch sagt in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Die Rettung, die uns durch den Glauben zuteil wird, sie ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Was für ein Wunder. Ja, wir haben wahrlich alle empfangen, Gnade um Gnade. Alle, die wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und in dieser Gnade dürfen wir stehen, in dieser Gnade dürfen wir wandeln. Denn Christus, er ist unser Leben, er ist das ewige Leben. Er ist das wahre Licht, er ist unser Licht. Von ihm her fließt auch täglich Gnade im Überfluss. Er ist gekommen, damit wir wieder Leben haben, dass wir wieder ewiges, überfließendes Leben haben in ihm. Und ich möchte schließen mit den Worten aus 1. Johannes 5, Vers 20, wo es heißt, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Lasst uns in diesem Leben wandeln. Unsere wahre Identität als Menschen ist, dass wir auf ihn hin geschaffen sind und mit ihm leben dürfen. Als Kinder Gottes ist unsere Identität, dass wir ewiges Leben haben von unserem Schöpfer und unserem Erretter. Und das ist ein Glück, das mit nichts aufzuwägen ist. Und lasst uns das festhalten. Und ja, wir sind immer wieder versucht, das Glück und das Licht und das Leben irgendwie an Gott vorbeizusuchen. Aber es ist eine todbringende Lüge. Christus allein ist Leben, Licht. Und er ist uns Gnade geworden. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, großer und unfassbarer Herr, wir danken dir für deine Gnade. Herr, wir sind unfassbar dankbar, dass du uns aus der Herrschaft der Finsternis herausgerettet hast. Unter der Sklaverei der Sünde lagen wir und waren gefesselt, Herr. Und du bist gekommen mit deinem Evangelium, mit deinem Licht. Du hast uns die Wahrheit gebracht, hast uns in dein Licht gestellt. Und Herr, wir danken dir, dass du uns vergeben hast, dass für jeden Vergebung möglich ist, der dich anruft, der sich ins Licht stellen lässt und das Licht nicht ablehnt, sondern es ja aufnimmt, Herr. Und so wollen wir dir einfach Danke sagen, dass du der Lebensgeber bist, der Geber vom biologischen Leben, Herr, aber auch der Geber vom geistlichen Leben. Herr, wir dürfen leben, weil du lebst, weil du den Tod besiegt hast. Und so danken wir dir, Herr, dass wir Kinder des Lichts sein dürfen. Du nennst uns so. Und Herr, wir wollen das auch annehmen. Wir wollen das als unsere Identität verstehen. Und du weißt um den Kampf, der in uns tobt, in unserer Seele. Wir sind Kinder des Lichts und doch so oft sind wir auf eigenen Wegen. Und wir glauben dieser alten Lüge, dass da Leben wäre neben dir, außerhalb von dir. Und Vater, hilf uns, ja, mit dir verbunden zu sein und das auch, ja, das sind wir, aber dass wir das auch glauben, dass wir das für wahr halten und uns daran, ja, erfreuen und davon her definieren. Herr, hilf uns. Wir danken dir für dein Licht, dein Leben, dass du die Quelle von allem Guten bist. Und wir brauchen dich. Wir brauchen dich jeden Tag, Herr. Hilf uns, in der Abhängigkeit von dir zu wandeln und Licht und Salz in dieser Welt zu sein, dein Evangelium darzureichen, Herr, und ja, vor dir zu leben. Amen.